Ihr Lieben, mit der heutigen Predigt kommen wir zurück zu der Predigtserie durch den ersten Korintherbrief. Wir haben den ersten Korintherbrief im letzten Jahr in zwei längeren Predigtserien bedacht, dabei die ersten 11 Kapitel genauer angeschaut. Und ab heute bis Ostern wollen wir nun die letzten Kapitel, die Kapitel 12 bis 16, ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht nochmal kurz im Hintergrund. Die Gemeinde in Korinth war vom Apostel Paulus gegründet worden, als er während seiner zweiten Missionsreise nach Korinth kam. Er hatte dort das Evangelium gepredigt, Menschen waren zum Glauben gekommen und so war eine Gemeinde entstanden. Und dann tat er etwas, was er bis dahin nicht getan hatte. Er blieb erstmal da. 1,5 Jahre lang war Paulus, wenn wir so wollen, der Pastor der Gemeinde in Korinth. Das heißt, diese Gemeinde wurde durch ihn mehr geprägt als kaum eine andere Gemeinde. Nur in Ephesus war er später noch länger. Dann zog er weiter. Und nur kurze Zeit, nachdem er weitergezogen war, musste er erfahren, dass in dieser Gemeinde, in die er so viel Zeit investiert hatte, auf einmal Dinge entstanden waren, aufgekommen waren, falsche Lehren und Parteiungen und Streit, sodass die Gemeinde wirklich in Gefahr war. Deswegen schreibt er diesen ersten Korintherbrief. Er spricht alle möglichen Themen an, wo er die Korinther immer wieder auch zurechtweist und ihnen erklärt, wie sie denn nun leben sollen, wie sie denken sollen. Und neben verschiedenen anderen Themen gibt es ein Thema, das ganz besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist das Thema, zu dem wir heute kommen. Die Kapitel 12 bis 14 handeln von einem rechten Umgang mit den Geistesgaben. Das Thema hatte damals in der Gemeinde Sprengkraft. Und das Thema hat bis heute Sprengkraft. Wir wissen, dass so manche Gemeinde ist über die Frage, wie man Geistesgaben richtig versteht und wie man sie richtig ausübt, in Konflikt geraten, hat Spannungen und Spaltungen erlebt. Ja, man könnte tatsächlich denken, dass Gott seiner Gemeinde viel erspart hätte, wenn er einfach keine Geistesgaben gegeben hätte. Aber das wäre natürlich ein völlig falsches Denken. Denn die Geistesgaben sind von Gott gegeben worden, um die Gemeinde zu bereichern, nicht um sie zu trennen. Und so möchte ich uns unseren heutigen Predigttext lesen. 1. Korinther, Kapitel 12, die ersten 11 Verse. Und es ist meine Hoffnung, dass wir durch Gottes Wort eine wirkliche Wertschätzung für die Geistesgaben bekommen, sodass wir sie dann in rechter Weise zu Gottes Ehre und zur Erbauung seiner Gemeinde einsetzen können. Ich lese uns 1. Korinther, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jedem offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Nun, Dieser Text fängt an mit ziemlich provokanten Worten, nicht? Paulus schreibt jetzt hier der Gemeinde in Korinth, die Gemeinde, die Pate steht, würde ich mal sagen, für eigentlich alle modernen Pfingstgemeinden, für alle modernen charismatischen Gemeinden. Er schreibt also dieser Gemeinde, in der richtig viel los ist mit Geistesgaben. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Okay. Nun sind wir keine Pfingstgemeinde, aber auch wir wollen nicht in Unwissenheit sein über die Gaben des Geistes. Nein, im Gegenteil, wir wollen ein gutes biblisches Verständnis von den Geistesgaben haben. Und so wollen wir den Text betrachten. Denn ich glaube, allein unser Abschnitt für heute hilft uns schon, drei wichtige Dinge zu erkennen. Nämlich zum einen, welche Geistesgabe die allerwichtigste ist. Dann zum Zweiten, was wir mit den Geistesgaben tun sollten. Und schließlich, warum wir unterschiedliche Geistesgaben haben. Das sind die drei Abschnitte, in denen wir den Text betrachten wollen. Und bevor wir das tun, bete ich mit uns, dass der uns hilft, durch seinen Geist sein Wort zu verstehen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass du uns nicht im Unklaren lässt, nicht in Unwissenheit lässt, sondern dass du uns all das offenbart hast in deinem Wort, was wir wissen müssen für dieses Leben und für die Ewigkeit. Und so wollen wir dich bitten, dass du nun durch dein Wort zu uns sprichst. Mach uns bereit, durch deinen Geist zu hören. Ja, nicht nur zu hören, sondern zu verstehen und dann auch danach zu leben. Damit wir etwas seien zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Amen. Nachdem Paulus also die Korinther gleich in Vers 1 anspricht und sagt, ihr sollt nicht unwissend sein über die Geistesgaben, kommt er zuallererst dann auf die Gabe des Geistes zu sprechen, die von allergrößter Bedeutung ist. Die eine Gabe des Geistes, die jeder Christ empfangen hat. In Vorbereitung darauf erinnert er in Vers 2 die Korinther daran, was sie waren, bevor sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hatten. Er schreibt hier in Vers 2, ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Und da fragt man sich, was waren das für Leute? Nun, es waren Leute wie du und ich. Tatsächlich ist das die Grundausrichtung aller Menschen seit dem Sündenfall. Als Gott die ersten Menschen geschaffen hat, lebten sie in Harmonie mit Gott. Es verband sie alles mit Gott. Sie lebten für ihn, sie liebten ihn und sie waren in seiner Gemeinschaft. Aber dann kam der Versucher, der das eine Gebot, das Gott gegeben hat, das eine Verbot, ihr dürft nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Dieses eine Gebot nahm der Versucher und sagte, doch, davon wollt ihr essen. Da ist etwas, das ihr wirklich haben wollt. Wenn ihr das nehmt, wenn ihr das nur hättet, dann wärt ihr wie Gott. Dann müsstet ihr nicht mehr unter Gottes guter Herrschaft leben und ihm dienen, dann wärt ihr selber Gott. Unsere ersten Eltern ließen sich verführen. Sie glaubten dieser Lüge. Sie strebten danach, diese Frucht zu haben. Das Ergebnis war, dass sie Gott nicht ähnlicher wurden, wie der Teufel ihnen versprochen hatte, sondern ganz im Gegenteil, sie wurden unähnlicher. Sie waren nun Sünder und konnten in der Gegenwart des Heiligen, des vollkommen guten und gerechten Gottes nicht mehr bestehen. Wenn sie in gewisser Weise vorher geistlich lebendig waren in Gemeinschaft mit Gott, mussten sie nun sterben. Genau das hatte Gott angedroht. Er hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Und es geschehen konkret zwei Dinge. Das eine ist, sie werden sterblich, deswegen sterben bis heute alle Menschen, früher oder später. Und zum anderen sind sie in dem Moment, wo sie gegen Gott rebellierten, geistlich gestorben. Sodass die Bibel uns Menschen seitdem von Natur aus beschreibt als geistlich tot in unseren Sünden und Übertretungen. Nun, Gott in seiner großen Gnade beließ es nicht dabei. In seiner großen Barmherzigkeit und Menschenliebe kam Gott jetzt zu uns Menschen in Jesus Christus, da wo wir uns von ihm abgewandt hatten, da wo wir den stummen Götzen nachjagten, da wo wir unsere Herzen an alle möglichen Dinge dieser Welt hängten. Da kam Gott zu uns, um uns zu befreien von diesem Dienst an Götzen, an falschen Göttern, die uns doch nichts zu geben haben. Deswegen beschreibt er sie als stumme Götzen, die konnten uns nichts sagen. Da kommt Gott als das lebendige Wort, das menschgewordene Wort Gottes zu uns und lebt unter uns das Leben in Hingabe an den einen wahren Gott und nimmt dann die gerechte Strafe, die wir verdient hätten, weil wir alle den Götzen nachgelaufen sind, auf sich. Und so stirbt Jesus, um die gerechte Strafe von uns zu nehmen. Und jeder, der sich ihm nun im Glauben zuwendet, dem rechnet er nicht nur seine Gerechtigkeit zu, sondern dem sendet er nun auch seinen Heiligen Geist. Das ist das, was geschehen ist in der Bekehrung der Menschen. In dem Moment, wo du gläubig wurdest, hat Gott den Heiligen Geist in dein Herz gesandt. Und so schreibt Paulus in Vers 3, dass auch die Korinther das erlebt haben. Er sagt, darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also allein unser Bekennen, unser wirkliches Bekennen, von Herzen her Bekennen zu Jesus Christus, ist Ausdruck davon, dass Gottes Geist in uns lebt. Nun ist mir klar, dass es viele Menschen gibt, die sich mit ihren Lippen zu Jesus bekennen, die vielleicht Jesus irgendwie ganz gut finden, die vielleicht auch ganz gerne sonntags in Gottesdienst gehen, aber die nicht wirklich unter der Herrschaft Jesu leben. Nun, der Heilige Geist lebt in denen, die Jesu Herrschaft anerkennen. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Alle anderen Bekenntnisse zu Jesus sind letztendlich nutzlos. Das eine Bekenntnis, was wir brauchen, ist, dass wir von Herzen glauben, dass Jesus der Retter ist, den wir nötig haben, und der Herr ist, dem wir nachfolgen sollen. Tatsächlich macht die Bibel deutlich, dass wir ohne den Heiligen Geist keine Christen sind. In Römer 8, Vers 9 schreibt Paulus, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Es gibt manche Theologen, die behaupten, dass das Empfangen des Heiligen Geistes irgendwie ein zweiter Schritt nach der Bekehrung wäre. Dass es dafür irgendwelche besonderen Dinge noch brauchen und dass nicht jeder Christ automatisch mit dem Heiligen Geist getauft oder erfüllt ist. Und ich glaube, der Text macht deutlich, das ist falsch. Wenn wir Christen sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir den Geist, denn wir können uns zu ihm nur bekennen durch den Geist. Es ist die gute Gabe Gottes, die er in uns hineinlegt, die uns überhaupt befähigt, nun Jesus als unseren Herrn zu bekennen. Von daher ist die Frage an dich heute Vormittag. Hast du den Heiligen Geist? Oder anders gefragt, erkennst du Jesus als deinen Retter und folgst du ihm nach als dem Herrn über dein Leben? Vielleicht bewusst auch an die Kinder ein Wort, weil ihr heute hier mit bei uns dabei seid. Schön, dass ihr mit im Gottesdienst seid. Vielleicht ist eine gute Frage, die ihr mit euren Eltern mal diskutieren könnt. Hab ich den Heiligen Geist? Woran kann ich das festmachen? Wie kann ich das wissen? Ich möchte dir sagen, wenn du Jesus wirklich erkennst als den, der dir noch mehr sagen darf, was gut und richtig ist, auf den du noch mehr hörst als hoffentlich auf deine Eltern, dann ist das ein gutes Indiz dafür, auch wenn du sehr jung bist, dass du bereits den Heiligen Geist hast. Und wenn du merkst, dass das bisher noch nicht der Fall ist, dass du noch keine besondere Liebe für Jesus hast, dann möchte ich dich ermutigen, lern diesen Jesus noch besser kennen, damit du wirklich dahin kommen kannst, dass dein Herz erfüllt ist von dieser Liebe für Jesus. Das ist dann ein Indiz dafür, dass der Heilige Geist in dir lebt. Diese Einladung gilt natürlich auch allen anderen unter uns, die vielleicht noch nicht wirklich unter der Herrschaft Jesu leben. Also ganz konkret die Frage für dich. Erkennst du Jesus als deinen Herrn an? Folgst du ihm nach? Das heißt nicht, dass du das perfekt tust. Der Heilige Geist fängt an, unsere Herzen zu verändern, wenn er in uns Raum einnimmt. Ja? Während wir von Natur aus stummen Götzen nachjagen, unsere Begierden uns bestimmen und uns dahin treiben zu tun, was wir wollen, verändert der Heilige Geist uns dahingehend, dass er anfängt, uns ein neues Verlangen zu geben und den Wunsch zu geben, Gott zu ehren und für ihn zu leben. Tatsächlich ist ein gutes Indiz dafür, dass du den Heiligen Geist hast, dass du einen inneren Kampf erlebst. Weil der Geist Gottes in dir ankämpft gegen deine fleischlichen Begierden. Vielleicht nicht unbedingt das, was du dir wünschst, aber es ist unheimlich gut, dass wir diesen Kampf haben und nicht mehr einfach nur den stummen Götzen nachjagen. Also, lieber Christ, wenn du Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist. Und das ist das Beste, was Gott dir je geben konnte. Gott lebt in dir. Wir haben gerade in Römer 8, Vers 9 gelesen, dass davon die Rede ist, dass der Geist als der Geist Gottes beschrieben wird und der Geist Christi, das ist der Heilige Geist. Wenn Jesus zu uns Menschen sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und dann ist er aufgefahren in den Himmel, dann fragen wir uns, Jesus, was ist los? Wir wissen, er ist bei uns, weil er durch seinen Geist in uns lebt. Preist den Herrn dafür. Durch den Geist sind wir mit Christus und dann auch miteinander verbunden. Das ist also die allerwichtigste Gabe des Geistes, ohne die wir keine Christen sein können und durch die wir Christen sind. Und dann wirkt der Geist in uns weitere Gaben. Und darum geht es dann im Fortgang ab Vers 4. Und wir wollen erst einmal die Verse 4 bis 7 betrachten und dabei sehen, was wir mit den Gaben, die Gott uns gibt, tun sollen. Ich lese uns diese Verse nochmal. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Also Paulus betont hier die Verschiedenheit, verschiedene Gaben, verschiedene Ämter oder Dienste ist wahrscheinlich besser übersetzt, verschiedene Kräfte oder Kraftwirkungen, also vielleicht die Art und Weise, wie sich dann Dinge entfalten in uns. Und das bewirkt Gott. Die Korinther waren offensichtlich sehr bedacht darauf, besondere Geistesgaben zu haben, vor allem die Zungenrede, das wird in Kapitel 14 noch deutlicher. Paulus kritisiert sie dafür. Er kritisiert sie aber nicht dafür, dass sie Gaben haben, sondern für die Art und Weise, wie sie die Gaben einsetzen. Das Problem in Korinth war, dass die Korinther sich mit diesen Gaben aufspielten. Sie machten sich wichtig. Sie zeigten ihre Gaben. Sie wollten was Besonderes sein. Sie erhoben sich über andere, die vielleicht nicht so spektakuläre Gaben hatten. Und Paulus macht deutlich, ihr habt noch nichts verstanden. Aber ich will nicht, dass ihr unwissend bleibt. Und deswegen schreibt Paulus ihn hier. Und er betont, dass die Gaben gegeben sind, letztendlich zum Nutzen aller. Interessant ist, wie er diese Formulierung, wie er diese Verse aufbaut. Nicht, wenn er schreibt, verschiedene Gaben, ein Geist, verschiedene Ämter, ein Herr, verschiedene Kräfte, ein Gott. Und dann fasst er zusammen, in einem jeden offenbart sich der Geist. Sag, ja, warte mal, aber jetzt hast du über den Geist gesprochen und dann hast du über den Herrn gesprochen und dann hast du über Gott gesprochen. Sprichst du über drei verschiedene Sachen? Was haben jetzt Dienste und Kraftwirkung mit dem Heiligen Geist zu tun? Warum fasst er dann zusammen und spricht wieder nur noch über den Geist? Nun, weil es ihm offensichtlich darum geht, gar nicht so klar zu trennen zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, sondern zu zeigen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist, die drei Personen des einen Gottes, zusammenwirken in perfekter Harmonie mit unterschiedlichen Funktionen, um ein gutes Werk zu vollbringen. Und ich glaube, das tut Paulus ganz bewusst, weil das Bild des Heiligen Geistes, das Verständnis des Heiligen des Dreieinen Gottes, das Verständnis des Dreieinen Gottes hier für uns zum Vorbild werden soll, eine Denkhilfe sein soll in unserem Nachdenken über die verschiedenen Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat und wie wir damit dienen sollen. Wir werden das nächste Woche noch ausführlicher bedenken, wenn wir zu Vers 12 und folgende kommen, weil Paulus dann ganz stark betont, dass auch wir, obwohl wir viele sind, einer sind. Ein Leib, eine Gemeinde, zusammengestellt. Und genau diese Vielfalt in Einheit ist also hier die Quelle nun der verschiedenen Gaben. Paulus erwähnt dann hier nur, dass es einfach verschiedene Gaben gibt, verschiedene Ämter und verschiedene Kräfte. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber woher weiß ich jetzt, welche Gaben ich habe? Nun, deswegen gibt Paulus uns jetzt hier konkret einen Gabentest. Tut er gar nicht. Ja, warum tut Paulus das? Nee, warum gibt Paulus uns keinen Gabentest, damit wir jetzt wissen können, was habe ich denn jetzt eigentlich? Okay, vielleicht hat er es hier nicht getan, weil er es schon vorher getan hat oder nachher noch tun wird. Nein. Wir finden in der ganzen Bibel nirgends irgendwelche Dinge, die uns sagen, und so findest du heraus, welche Gaben du hast. Und das musst du unbedingt wissen. Warum macht Paulus das nicht? Warum tut Gott das nicht? Warum gibt Gott uns Gaben, wie er sagt, und dann verrät er uns nicht, wie wir sie finden können? Ein bisschen wie Ostern oder so. Nun, Gott spielt sicher kein Versteck mit uns. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott uns nicht sagt, wie wir sie finden können, dann tut er das deshalb nicht, weil es offensichtlich ist, weil wir das nicht brauchen. Okay? Weil die Korinther offensichtlich wussten, welche Gaben sie haben. Ich glaube, wir machen uns das Leben manchmal viel zu schwer. Wenn du wissen willst, welche Gaben du hast, nun, dann würde ich dich fragen, was kannst du gut? Was machst du gerne? Wo entstehen gute Dinge daraus? Was hat sich als besonders fruchtbar in deinem Leben erwiesen? Und dann gibt es manche Christen, die sagen, naja, aber das konnte ich schon vor meiner Bekehrung. Das kann keine Geistesgabe sein. Okay, wenn das der Fall ist, dann setze ich mich jetzt hin, weil ich glaube, ich konnte schon vor meiner Bekehrung reden. Ich glaube, ich konnte auch lehren. Ich glaube, Gott hat mir eine natürliche Begabung dafür gegeben. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott eine natürliche Gabe, die er mich hineingelegt hat, die ich vormals nur gebraucht habe, um mich selber groß zu machen, dass er die durch seinen Geist heiligt und so gebrauchen will, dass sie nun seine Gemeinde erbaut, zum Nutzen aller. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann sucht euch einen anderen Pastor, aber ich glaube, das ist das, was Gott tut. Und ich glaube, deswegen darfst du mit natürlichen Begabungen, die Gott in dich hineingelegt hat, weiter auch dienen in der Gemeinde, weil Gott diese Dinge gebrauchen will. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch sein kann, dass Gott in deiner Bekehrung in dir etwas ganz Neues wirkt. Auch das ist richtig. Mit unserer Bekehrung sind wir neue Menschen, wir sind verändert und manche erleben das sehr stark und sagen, vorher konnte ich gar nicht oder vorher war ich egoistisch und jetzt habe ich ein Herz voller Gastfreundschaft. Ja, das kann gut sein, dass Gott mit der Bekehrung in dich hinein eine neue Gabe gelegt hat. Ja, aber auch die brauchst du, da brauchst du auch keine 20 Gabentests, um die herauszufinden, sondern ich würde vorschlagen, schau einfach, wo ist Not am Mann und dann bring dich ein. Du wirst in der Regel nicht an die Orte gehen, wo du ganz offensichtlich nicht begabt bist. Also ich kann euch sagen, wir hatten an Silvester das Problem, dass relativ wenige Musiker sich für Dienste gemeldet hatten. Ich kam nicht auf die Idee, mich ans Klavier zu setzen. Preis den Herrn für diese Weisheit. Hat die Gemeinde erbaut, dass ich es nicht getan habe. Das tun wir von Natur aus nicht. Das heißt, wir würden uns natürlich sowieso nur für Dinge melden, von denen wir denken, boah, da hat Gott mich wahrscheinlich irgendwie begabt. Und dann probierst du dich aus und dann kriegst du Feedback und dann werden Leute dir sagen, ja, das ist fruchtbringend, das ist gut, hier sehen wir in dir eine Gabe. Oder vielleicht lässt du mal wen anders. Also, so viel dazu. Die Korinther wussten offensichtlich, welche Gaben sie haben. Es gab in der Gemeinde verschiedene Gaben, es gab verschiedene Dienste und sie wirkten unterschiedlich stark, verschiedene Kräfte oder Kraftwirkungen. All das hat Gott gegeben, diese Vielfalt, damit jetzt sich der Geist Gottes in jedem irgendwie offenbart zum Nutzen aller. Das ist Vers 7 und das ist der Kernvers des ganzen Kapitels. Ja, wenn ihr in eure Bibeln reinschreibt, Vers 7 zu unterstreichen, lohnt sich. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Jeder Christ hat mindestens eine Gabe und die hat er bekommen, damit andere davon profitieren können. Lieber Christ, dir ist klar. Deine Geistesgaben sind nicht für dich. Sie sind dir anvertraut, damit du damit anderen dienen kannst. Also konkret die Frage, tust du das? Gibst du dem Heiligen Geist Raum in dir, indem du dem Herrn Jesus und seiner Gemeinde dienst? Na, ein Problem in Gemeinden wie unserer ist, dass wir dann oft so eine Liste haben von Diensten. Wir haben schon im Aufnahmeantrag so eine Liste mit allen möglichen Diensten. Könntest du dir vorstellen, in einem der Bereiche mitzuarbeiten, kannst du ankreuzen. Und wenn du am Ende dann einen Dienst hast, dann sagst du, ja, mache ich ja. Ja, aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Die Frage ist nicht, ob du irgendwie einen Haken irgendwo hinsetzen kannst. Die Frage ist, ob du sagen kannst, ja, Gott hat mich begabt und mit dem, was Gott in mich hineingelegt hat, will ich nun der Gemeinde, in die er mich hineingestellt hat, dienen. Wirklich dienen. Mich wirklich einbringen, mich wirklich investieren. Und das kann ein formaler Dienst sein, das können auch verschiedene formale Dienste sein, die du tust. Es kann auch sehr informell sein. Es kann sein, dass du die Gabe der Gastfreundschaft so lebst, dass du viele neue Leute immer zu dir einlädst und ihnen hilfst, sich hier willkommen zu wissen und die Gemeinde besser kennenzulernen und geistliche Heimat zu finden. Es kann sein, dass du einfach eine Gabe hast, Menschen zu ermutigen oder sie zu trösten oder vielleicht sogar sie auf gute biblische Weise zu ermahnen, wo nötig. Es kann sein, dass Gott dir eine besondere Gabe des Gebets geschenkt hat. Und du merkst, es fällt mir leichter als vielen anderen Christen, wirklich inständig, intensiv, dauerhaft zu beten. In seiner großen Gnade hat der Herr uns durch seinen Heiligen Geist Gaben gegeben, damit wir alle mitwirken können, seine Gemeinde zu bauen. Denn als Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen, da meinte er nicht, ja, stellt euch mal an den Rand und schaut zu. Nein, als er gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und deswegen bin ich bei euch alle Tage durch meinen Geist wirklich in euch und begabe euch, denn gerade durch euch will ich meine Gemeinde bauen. Also wer Teil dieses großen Projekts? Vielleicht ein Vorschlag für das neue Jahr. Die guten Vorsätze fürs neue Jahr sind ja noch nicht alle aufgebraucht, wir können uns noch einen neuen machen. Wie wäre es, wenn du das Jahr damit beginnst, dass du Gott in einem Gebet eine persönliche Frage stellst? Wie wäre es, wenn du in deiner stillen Zeit oder vielleicht heute Nachmittag noch dir einfach Zeit nimmst, mit Gott redest und ihm bittest, dir zu zeigen, ob das, was er in dich hineingegeben hat, ob er das in anderer oder vielleicht in noch größerer Weise nutzen möchte, um seine Gemeinde zu bauen, um andere Menschen zu segnen. Das ist ein mutiges Gebet, weil es könnte sein, dass er dir was zeigt. Aber ich möchte dich ermutigen, frag Gott. Und es kann gute Gründe geben, dass Gott sagt, nein. Ich habe gerade andere Dinge mit dir vor, ich brauche dich auf andere Weise. Aber es ist gut zu fragen, wie will Gott mich gebrauchen mit dem, was er in mich hineingelegt hat, sodass sein Geist sich in mir offenbart zum Nutzen aller. Gut, nachdem Paulus das also deutlich gemacht hat, kommt er schließlich in Versen 8 bis 11 darauf zu sprechen, warum wir unterschiedliche Gaben haben. Ich möchte uns die Verse 8 bis 11 noch einmal lesen. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Wir lesen hier also konkret von 9 verschiedenen Gaben, Geistesgaben oder auch Gnadengaben genannt. Paulus wechselt die Begriffe hier immer wieder. Und es ist klar, dass das keine umfassende Liste sind. Das sind nicht die 9 Gaben, die es gibt. Wir haben tatsächlich im Kapitel später noch einige weitere Erwähnungen. Wir haben vorher im Korintherbrief schon interessanterweise das Charismata der Ehelosigkeit, Gabe der Ehelosigkeit oder die Gabe auch der Ehe. Wir haben im Römerbrief Listen, wir haben andere Listen. Wir lesen dort von der Gabe der Hilfsbereitschaft und der Leitung, der Gabe der Gastfreundschaft, der Gabe der Ermutigung und der Mahnung. Sogar das Großzügige geben wird als eine Gabe beschrieben. Also all das und noch viel mehr hat der Herr in seine Gemeinde hineingegeben, damit seine Gemeinde dadurch erbaut werden kann. Aber hier werden 9 Gaben erwähnt. Es ist vielleicht gut, kurz auf diese Gaben zu sprechen zu kommen. Ich glaube, die Reihenfolge ist interessant. Paulus fängt nämlich nicht mit den spektakulären Dingen an, sondern mit den gewöhnlichen. Und stellt die spektakulären ans Ende seiner Liste und gibt ihnen auch grammatikalisch etwas weniger Aufmerksamkeit, weil er da nicht immer noch mal betont, dass sie alle von dem einen Geist kommen. Zuerst spricht er hier von Worten der Weisheit und Worten der Erkenntnis, also 2 Redegaben. Und ich glaube, wir können uns vorstellen, ungefähr vorstellen, wie das aussehen kann. Manchmal, wenn man mit manchen Leuten über ein schwieriges Thema redet, vielleicht ein geistliches Thema redet, oder auch eine konkrete, schwierige Situation, wie sollen wir leben, was sollen wir machen? Und dann sagt einer was, wo alle nur sagen, ja, genau, wow. Und wir staunen, boah, der hat Weisheit. Kennt ihr das? Ja, der Unterschied zwischen Weisheit und Erkenntnis oder auch Weisheit und Gesetz ist hoffentlich klar. Eine Weisheit ist, wo nicht das eine sündig und das andere richtig ist, sondern es sind 2 mögliche Optionen. Es ist ein Abwägen, was ist jetzt die bessere Option? Da brauchen wir Weisheit. Und manche Leute sind einfach begabt. Die können einfach mit Weisheit ins Leben sprechen. Ich glaube, viele Seelsorger sind so begabt, dass sie nicht nur Götzen im Herzen, also Sünde aufzeigen, sondern manchmal auch sagen, hey, das ist weiser als das. Das andere ist Worte der Erkenntnis. Das kommt aus tiefer Erkenntnis des Wortes Gottes. Das ist eher eine Begabung, die wahrscheinlich mehr so in Richtung Lehrbegabung geht. Vielleicht ein bisschen das, was ich hier gerade praktiziere, was ich hier ausübe, hoffentlich zum Nutzen aller. Dann die Gabe des Glaubens, die hier erwähnt wird, ist sicherlich nicht das, was wir am Anfang bedacht haben. Denn Glaube ist grundsätzlich eine gute Gabe Gottes, aber hier scheint es nochmal um was Besonderes zu gehen, also eine besondere Glaubenskraft. Und ich glaube, auch das kennen wir. Es gibt Geschwister, die haben einfach eine Glaubenskraft, eine Glaubensstärke, die wir einfach erstaunlich finden. Ihr kennt das, ne? Und manche sind eher so ein bisschen zögerlich, vielleicht auch schnell mal ein bisschen zweifelnd und andere kennen keinen Zweifel. Und die eher zu Zweifeln tendieren, die fragen sich, was ist mit dem los, dass der nicht zweifelt? Ja, der hat eine besondere Gabe. Und übrigens, wenn du so einer bist, der eigentlich Zweifel nicht wirklich kennt, dann erheb dich nicht über die zweifeln und sag, was ist mit denen los? Dann erkenne an, du hast eine besondere Gabe von Gott bekommen, die dich befähigt, sehr glaubensstark zu sein. Gott will gerade solche glaubensstarken Menschen oft gebrauchen, um denen, die vielleicht natürlich zögerlicher und zweifelnder sind, Mut zu machen. Und dann erwähnt Paulus weitere Gaben. Und tatsächlich sind die Gaben, die er dann erwähnt, Gaben, über die es ziemlich hitzige Diskussionen gibt. Hitzige Diskussionen darüber, was genau sie sind und dann davon abgeleitet auch die Frage, ob es sie so heute noch gibt. Und Paulus beantwortet das hier nicht. Es ist offensichtlich, dass in Korinth diese Gaben alle vorhanden waren. Deswegen spricht er sie konkret an. Und deswegen ist es gut, dass wir zumindest mal für einen Moment darüber nachdenken, was das eigentlich genau ist. Zuerst erwähnt er die Krankenheilungen. Und tatsächlich ist das die einzige Gabe, die immer nur im Plural erwähnt wird, das ist leider in der Luther-Übersetzung nicht sichtbar, aber sie werden immer im Plural als Gaben erwähnt. Es wirkt also fast so, als wenn nicht ein Mensch diese Gabe hat und immer Kranke heilen kann, sondern so, als wenn das, was Gott an wirkt, jedes Mal bei jeder Krankenheilung eine besondere Gabe ist, die er gibt. Also die Gaben des Heilens von Kranken. Macht übrigens auch von daher Sinn, weil später Jakobus schreibt, dass wenn jemand krank ist, er nicht jemanden finden soll, der die Gabe der Krankenheilung hat, sondern er soll zu den Ältesten gehen, dass sie über ihn beten. Und dann dürfen wir beten und Gott zutrauen, dass er in seiner Macht die Gabe der Krankenheilung schenkt. Die prophetische Rede, die als nächstes noch erwähnt wird, hier ist nach Kapitel 14, Vers 3 erwähnt als ein Reden zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung von Menschen. So verstanden, tun sich ganz wenige schwer damit, davon auszugehen, dass es diese Gabe auch heute noch gibt. In manchen Kreisen wird aber prophetische Rede eher im alttestamentlichen Sinne verstanden, dass jemand quasi die Zukunft voraussagt. Also ganz anders als das, was Paulus nur zwei Kapitel später definiert. Das wirft mehr Fragen auf. Dann gibt es die Gabe der Geisterunterscheidung und das ist wahrscheinlich eng damit zusammenhängend, nämlich die Frage danach, ist jetzt etwas, das gesprochen wurde, wirklich von Gott oder nicht? Nicht jedes Wort, das Menschen salbungsvoll sagen, ist von Gott. Da braucht es eine Gabe der Geisterunterscheidung. Ein ähnliches Paar finden wir dann am Ende mit der Zungenrede und der Auslegung von Zungenrede. Das war sicherlich die Gabe, die in Korinth diejenige war, die am meisten Aufmerksamkeit bekam. Wenn wir Bibel schauen, wo taucht die Zungenrede auf, wie taucht sie auf, dann sehen wir das am Pfingsttag, als Gott den Heiligen Geist ausgießt. Da kommt es über die Jünger und sie sind befähigt, jetzt in verschiedensten Sprachen das Evangelium zu verkündigen. Sprachen, die sie selber nicht erlernt hatten, sodass Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt, die sich dort versammelt haben, nun das Evangelium jeweils in ihrer eigenen Sprache hören können. Ja, aus dem Kontext wird klar, es ist eine Redegabe, keine Hörgabe, wie manchmal behauptet wird. Apostelgeschichte 2 kann man dazu nochmal genauer anschauen, da wird das deutlich. Klar ist, aber es sind menschliche Sprachen, es sind einfach nicht erlernte Fremdsprachen, in denen gesprochen wird. Nun, manche Pfingstler meinen, dass die heutige Zungenrede etwas anderes sei, einfach eine Gebetssprache, die nichts mit menschlichen Sprachen zu tun hat. Ich lasse das einfach mal so stehen. Aber wenn du meinst, diese Gabe zu haben, dann wäre für mich zumindest wichtig, dass du für dich klärst, wie du diese Gabe zum Nutzen anderer einsetzen willst. Also wie dem auch sei, wie wir genau diese Gaben definieren und was wir davon denken im Hinblick auf die Existenz heute, klar ist, was Paulus hier vorhat, ist, er will vor allem falsches Denken der Korinther korrigieren. Nämlich, dass manche Gaben besonders wichtig sind und bedeutender sind und deswegen so erstrebenswert sind, dass man die irgendwie unbedingt haben muss. Und Gott macht deutlich durch sein Wort, streb nicht nach irgendwelchen ganz besonderen Gaben, so als wenn ich dich übersehen habe bei der Austeilung. Ich wusste, was ich tat, als ich die Gaben verteilt habe. Das sehen wir im Vers 11. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Lieber Christ, du hast genau die Gaben, von denen Gott will, dass du sie hast. Du musst nicht nach etwas anderem streben. Mein, das muss ich unbedingt haben. Nein, Gott gibt dir das, von dem er sagt, das will ich dir geben, damit du damit dich einbringen kannst in mein Werk. Die Gemeinde lebt tatsächlich von der Vielfalt an Gaben. Es wäre gar nicht gut für die Gemeinde, wenn wir alle die gleichen Gaben hätten. Vielleicht denkst du, oh, ich würde auch gerne mal vorne stehen und predigen. Ja, komm, machen, 250 Leute stehen hier vorne und wir predigen alle. Ist nicht wirklich sinnvoll, oder? Ja, oder ich hätte gerne auch eine besondere, weiß ich nicht, Gabe, Leute willkommen zu heißen an der Tür. Und dann stehen wir alle unten und heißen Leute willkommen, aber keiner ist hier oben und predigt. Wir leben von der Vielfalt. Wir leben davon, dass da Leute in der Technik sitzen und hier Leute Musik machen und unten Leute begrüßen und vorher Leute den Saal gesaugt haben und die Heizung, soweit es ging, eingeschaltet haben. Dass Leute in der Regel da sind, um die Kinder zu betreuen, auch wenn am 4. Januar das ein bisschen schwieriger war. Wir leben davon, dass sich ganz viele verschiedene Geschwister auf ganz unterschiedliche Weise einbringen. Und es ist gar nicht hilfreich, wenn wir meinen, wir alle müssen jetzt irgendwas Besonderes können. Nein, wirklich gut wird es da, wo wir die Unterschiedlichkeit annehmen und sie einbringen. Vielleicht hilft das Bild eines großen Orchesters. Ich habe so das Gefühl, in Korinth, wenn ich das lese, vor allem dann weiter in Kapitel 12 und auch in Kapitel 14 noch mehr, in Korinth war es so, alle wollten die Pauke spielen, weil die so schön laut ist. Boom! Ja? Ist mal richtig krachen lassen. Das kriegt Aufmerksamkeit. Also wenn einer die Pauke schlägt, das merkt jeder. Aber wenn alle nur die Pauke schlagen, dann wird daraus nichts. Ja? Oder andere, die trugen ihr Kontrabass so vor sich her. So, guck mal. Ich habe so ein großes Instrument. Das kann man eigentlich gar nicht richtig tragen. Viel zu schwer. Haben es womöglich nie mal gespielt. Das nutzt nichts. Nicht eine Symphonie entsteht da, wo jeder das Instrument, das ihm gegeben wurde, nutzt und einbringt. Und die kleine Triangel und die kleine Flöte, die tragen alle etwas dazu bei. Gott hat dir die Gaben gegeben, die er dir gegeben hat. Weil er dich in seiner Gemeinde gebrauchen will. Ohne dich fehlt was. Also streb nicht nach anderen Dingen, sondern nutze das, was er dir gegeben hat. Nimm dankend an, womit er dich beschenkt hat. Und sei nicht neidisch. Neidisch darauf, dass andere Dinge können, in anderer Weise begabt sind. Vielleicht bei ihnen auch scheinbar irgendwie mehr passiert. Auch für die Kraftwirkung ist Gott verantwortlich. Die für uns wirklich relevante Frage ist, wie ich selbst die Geistesgabe, die Gott mir gegeben hat, oder die Geistesgaben zum Nutzen anderer einsetze. Und wenn wir das tun, dann entsteht großer Segen. Liebe Geschwister, ist es nicht ein großer Segen, zu erleben, wie vielfältig Gott diese Gemeinde begabt hat? Ich staune immer wieder, was für unterschiedliche Gaben sichtbar werden. Und wieso? Dann werden wir auch nicht mehr danach fragen, ja, passt mir das eigentlich gerade wirklich gut in meinen Zeitplan? Nein, dann werden wir sehen, hier ist eine Not, hier ist ein Bedarf, hier ist etwas, was geschehen könnte und Gott hat mich begabt und ich will mich einbringen, weil es eine wunderbare Sache ist, dem Herrn zu dienen mit den Gaben, die er mir gegeben hat. Also ihr Lieben, lasst uns nicht unwissend sein über die Gaben des Geistes. Sondern erkenne, dass der Herr uns vor allem Gaben gegeben hat, damit wir anderen damit zum Segen werden. Und lasst uns erkennen, dass der Herr uns segnen will durch die Gaben, die er in unsere Geschwister gelegt hat. Also wie wäre es, wenn wir weniger darüber nachdenken, welche Gaben ich jetzt habe, und mehr auf die Gaben in den anderen schauen. Dann können wir anfangen, Gott zu danken für unsere Geschwister, für das, was er in sie hineingelegt hat und wie er sie gebraucht. Und dann können wir vielleicht sogar einander danken dafür, wo wir sehen, dass sich Geschwister von Gott mit den Gaben, die er ihnen gegeben hat, gebrauchen lassen. Ohne jede Frage. Das wird die Einheit der Gemeinde stärken. So werden Geistesgaben die Gemeinde Gottes erbauen. Und dafür möchte ich abschließend beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir erkennen dürfen, dass du ein Gott der Gnade bist. Und dass du in deiner Gnade uns Glauben geschenkt hast, sodass wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn kennen. Danke, dass du uns in deiner großen Gnade auch Gnadengaben gegeben hast. Und danke, dass du in deiner Weisheit es dir so erdacht hast, dass du uns nicht berufen hast, einfach nur dir nachzufolgen, sondern dass du uns hineinrufst in lokale Gemeinden, in Gemeinschaften, in die wir uns einbringen können, sodass du durch uns dein Werk tun kannst. das, was du verheißen hast, dass du deine Gemeinde bauen wirst. Danke, dass wir das hier erleben, dass wir das an anderen Orten erleben. Und wir wollen dich bitten, dass du einem jeden von uns zeigst, wie wir uns noch mehr einbringen können in dein Werk. Zeig uns, wie du die Gaben, die du in uns hineingelegt hast, gebrauchen willst, damit wir etwas sein zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Amen.